Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch.
Geht's euch auch so? Ihr möchtet weniger Zeit am Handy verbringen, ihr wollt mehr Sport machen, gesünder essen oder nachhaltiger einkaufen, schafft es aber nicht? Oder auch umgekehrt, es nervt euch, dass euer Freund seit Monaten sagt, er höre mit dem Rauchen auf, tut es aber nicht, eure Freundin will das Bad putzen, es ist aber nicht geputzt. Nun wisst ihr gar nicht mehr, welche Aussagen ihr ernst nehmen könnt? Wir haben ein paar Tipps für euch. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Stefanie Karrer und wir sprechen heute über die Theorie des überlegten Handelns oder warum wir eben nicht so handeln, wie wir reden. Stefanie Karrer ist Psychologin, führt Coachings und Paargespräche durch, war auf dem SRF-Kanal «We, Myself and Why» als Expertin zu sehen. Ursprünglich hat sie Buchhändlerin gelernt. Zurzeit ist sie in der Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie befasst sich mit Themen wie Stress, Bindungsmuster, soziale Medien oder Selbstfürsorge. Und nun wollen wir gemeinsam erkunden, weshalb wir Menschen eben so anders handeln, als wir behaupten. Schön, bist du da.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Bevor wir uns die erwähnte Theorie noch ein bisschen genauer anschauen, hast du dir letzten Silvester Neujahrsvorsätze genommen? Und wenn ja, welche?
Ich mache mir nie Neujahrsvorsätze, weil ich weiß, dass die eben sehr oft scheitern. Und dann denke ich mir, ich spare mir das Scheitern, indem ich mir keine Vorsätze mache.
Ist das jetzt eine Vermeidungsstrategie?
Vielleicht, ja. Ein bisschen, aber nein, ich bin auch weggekommen von diesem jetzt muss es, new day, new me, das funktioniert ja meistens nicht. Oder wir nehmen uns ja immer mit, wir sind immer dabei, egal wo wir hingehen, auch ins neue Jahr. Und deshalb verstehe ich den Hype auch nicht so. Aber das heißt nicht, dass ich mir nie Vorsätze mache, aber ich mache einfach bewusst keine an Silvester.
Mhm. War das früher auch schon so oder ist das eine Geschichte?
Ich habe das früher schon auch gemacht, auch so dieses, das braucht etwas Großes, um jetzt loszulegen oder wir machen noch ein letztes Mal XY und dann machen wir es nie mehr oder für 30 Tage nie mehr. Das gab's schon und ich habe jetzt gerade überlegt, ich bin seit 3 oder 3,5 Jahren vegan und das habe ich auch an Silvester begonnen. Aber da war der Veganuary schuld, in Anführungszeichen. Der ist einfach im Januar. Aber das könnte man auch als Vorsatz bezeichnen und den habe ich bis jetzt durchgezogen.
Mhm, dann hast du diese externe Hilfe auch quasi als Anlass genommen.
Genau. Und es war aber ein Experiment, ein Monat. Und wir haben einfach dann eine Freundin und ich entschieden, das war jetzt so leicht, wir machen es einfach weiter, bis es nicht mehr leicht ist. Und es war einfach es ist immer noch leicht, so. Und es war aber nicht so dieses, es muss und es darf nicht, aber da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, dass diese engen Korsette einfach dazu führen, dass wir Dinge nicht schaffen.
Genau. Gehen wir zur Theorie.
Die Theorie.
Die Theorie des überlegten Handelns oder warum wir nicht so handeln, wie wir reden. Wir sagen A und machen B. Noch häufiger sagen wir A und machen nichts. Es ist eine frustrierende Erfahrung, dass wir nicht so handeln, wie wir reden. Die Theorie des überlegten Handelns beschäftigt sich mit der Frage, ob man vorhersagen kann, wie jemand handeln wird. 1975 haben die Sozialpsychologen Martin Fischbein und Jacek Eisen ein Modell entwickelt. Dieses geht davon aus, dass das tatsächliche Verhalten von der Verhaltensabsicht bestimmt wird. Doch wie kommt nun diese Absicht zustande? Laut Eisen, der die Theorie später in die Theorie des geplanten Handelns noch weiterentwickelt hat, ist die Absicht von 3 Faktoren abhängig. Erstens, von der Einstellung gegenüber dem Verhalten. Also, finde ich das Verhalten gut, entspricht es meinen Werten, meiner Haltung? Zweitens, den sozialen Normen. Also, der Vorstellung davon, wie nahestehende Personen das geplante Verhalten bewerten. Drittens, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle, also der Einschätzung, wie einfach oder schwierig es ist, das geplante Verhalten auszuführen. Zusätzlich haben auch andere Faktoren Einfluss, wie etwa Zeit, Geld, konkrete Situationen oder Fähigkeiten. Diese haben sie aber etwas ausgeklammert. Die beiden US-amerikanischen Psychologen fassten ihre Theorie grob etwas so zusammen. Selbst wenn wir uns etwas ganz stark vornehmen, setzen wir es nicht in die Tat um, wenn eine starke soziale Norm das geplante Verhalten missbilligt oder wir auch nicht das Selbstvertrauen haben, die Handlung wirklich zu vollführen. Und sogar wenn die Absicht da ist, setzen wir sie noch nicht immer um. Merksatz: Wir reden anders, als wir handeln, weil wir unseren eigenen Worten nicht ganz trauen. So, das war jetzt theoretisch ein bisschen komplex ausgedrückt. Wie würdest du es in deinen Worten oder aus deiner Erfahrung sagen? Also, wieso tun wir oft nicht, was wir sagen?
Ja, das ist immer mit diesen Theorien, oder? Ich habe auch noch mal nachgeschaut, die werden ja visuell auch wunderbar dargestellt, auch bei euch in der Ausstellung. Es ist wie so, wir haben zwei Abhängige oder zwei Prädiktoren, die sagen, okay, haben wir überhaupt eine Absicht, also eben diese soziale Norm und meine eigene Einstellung. Und wenn das beides stimmt, übereinstimmend ist, und dann kann sich eine Absicht bilden. Und dann muss aber immer noch von der Absicht dieser Sprung ins Tun gemacht werden. Und ich glaube, das ist so eine Welle in der Psychologie. In dieser Zeit sind sehr viele solche Theorien entstanden, die den Versuch gemacht haben, den okayen oder guten Versuch gemacht haben, wahnsinnig komplexe Dinge, wie das menschliche Funktionieren, in so eine A4 großes Flussdiagramm zu pressen. Das ist mein Eindruck. Und das Leben ist einfach sehr viel komplexer, ist meine Erfahrung. Aber es gibt uns eine gute Orientierung, dass wir sagen können, okay, wo setzen wir jetzt vielleicht an? Was hindert dich vielleicht? Wo scheitert's? Gibt uns wie schon mal drei Punkte, wo wir ansetzen könnten.
Mhm. Eben Klassiker, das sind etwa, was auch immer, ich will weniger Chips essen, aber esse sie doch, oder ich sollte mehr Sport machen, aber lasse es sein. Mhm. Wie kommt es denn tatsächlich zu einer Verhaltensänderung?
Es ist ganz wichtig, dass wir eine Logik entwickeln für das, was wir verändern wollen. Also unsere Psyche, unser Körper, der folgt immer einer für ihn stimmigen Logik. Und das ist etwas, das wir herausfinden müssen. Wir müssen herausfinden, warum ist es logisch für diesen Körper, sich zum Beispiel mit Chips zu belohnen. Und dann müssen wir umtrainieren, mit was könnten wir uns sonst belohnen. Also wir schaffen eine neue Logik in dieser Psyche, in diesem Konstrukt. Und das funktioniert halt nicht einfach, indem ich sage, ich mache das jetzt. Sondern das sind so ganz viele kleine Schritte, indem man vielleicht herausarbeitet, für was belohne ich mich überhaupt? Woher kommt dieser Wunsch, sich mit Chips zu belohnen? Ist das irgendwas, was ich gelernt habe? Was ich gesehen habe? Was würde ich lieber tun? Und dann habe ich mal eine Idee, wie eine Lösung aussehen könnte. Dann geht es darum, ja, was macht es schwierig, wenn die Chips und, weiß nicht, die, mit was man sich dann sonst belohnen möchte, mit irgendwie Gurken und Hummus, keine Ahnung. wenn beides da ist, dann geht es nicht. Ah, okay, gut, dann müsste vielleicht das Chipspack nicht da sein. Also es sind sehr, sehr viele kleine Schritte, die man anschauen muss und wo man eben auch scheitern kann. Oder wo man dann denkt, wenn ich im Laden stehe, dann kaufe ich die Chips nicht. Aber wenn ich dann zu Hause bin, bin ich wütend mit meinem vernünftigen Selbst, das einkaufen war und diese Chips nicht gekauft hat. Und dann ist die Frage, schaffe ich es, diese Wut zu containen und zu sagen, okay, aber meine Alternative ist auch irgendwie lustvoll und belohnt mich auch auf eine Art, aber halt auf eine andere. Also es ist sehr diffizil.
Mhm. Wenn wir die Theorie noch ein bisschen an einem Beispiel vielleicht durcharbeiten, damit wir diese drei Faktoren nochmal sehen. Also nehmen wir mal das Beispiel, eine Freundin von mir, die sagt, ich will den Kilimanjaro besteigen.
Mhm.
Ich höre das und frage mich, wie wahrscheinlich ist es, dass sie das tut?
Mhm.
Auch so im Sinne von, ja, wann kann ich etwas ernst nehmen? Also wann ist das wirklich eine Ankündigung und wann ist es vielleicht einfach, ja, ich möchte das, aber es wird nie passieren.
Mhm.
Ich denke, das ist auch spannend bei der Einschätzung oder von Freundschaften oder unterschiedlichen Beziehungen, die man pflegt.
Mhm.
Wenn wir jetzt die Faktoren anwenden, also erstens ihre Einstellung. Sagen wir mal, sie hat eine positive Einstellung gegenüber dieser Handlung. Sie ist vielleicht sonst Bergsteigen oder genau. Zweitens, soziale Norm. Finden das die Personen in ihrem Umfeld gut? Das ist ja interessant. Vielleicht sagt sie das auch, um mal zu hören, was da so für Reaktionen kommen.
Genau, mal was prüfen, oder? Und wenn dann alle sagen, oh, das ist aber klimatechnisch und auch, was ist ja Bergsteigprojekte sind ja nicht umstritten, oder was man auch mit der Bevölkerung vor Ort und so macht. Und wenn sie dann 3, 4 Freundinnen fragt, die sagen, oh nein, so rutscht er wirklich, dann merkt sie vielleicht, ah, das stößt auf Widerstand. Wenn sie aber vielleicht Menschen trifft, die sagen, oh, das ist ja mega, ich möchte das auch, kann ich mitkommen, dann wird es vielleicht schon viel verbindlicher. Oder gerade wenn jemand sagt, oh, ich steige mit ins Projekt ein, das hat dann nochmal sehr viel etwas Verbindlicheres.
Und dann der dritte Faktor wäre noch eben diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Also bin ich fit genug? Mhm. Habe ich das Geld, das Projekt zu realisieren?
Ja.
Kann ich mir Zeit nehmen? Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass das Wetter dann stimmt und so weiter.
Genau, also, ja.
Und dann erst so quasi könnte die Absicht so echt sein.
Genau. Und das findest du eigentlich als Freundin nur mit Fragen heraus, oder? Also ich glaube, das ist auch vielleicht eine Art, wie wir geprägt sind, oder? Bin ich ein Mensch, wenn ein Gegenüber mir sagt, ich möchte etwas tun, dass ich es dann als verbindliches To-Do bei mir ablege und dann frage und sage, warst du eigentlich auf dem Kilimanjaro? Warum nicht? Oder bin ich jemand, der sagt, ah, das ist vielleicht eine Fantasie von dieser Person und bin dann eher jemand, der dann überrascht ist, wenn die Person kommt und sagt, ich war übrigens auf dem Kilimanjaro und ich denke, ah, ich habe gedacht, das ist mehr so ein Traum, den du hast. Und je nachdem, wie ich bin, das muss ich dann auch zuerst mal lernen, was bin ich für eine Person, muss ich dann entsprechend Nachfragen stellen oder sagen, ah, also wie konkret ist denn dein Wunsch oder hast du schon Pläne oder warum möchtest du das tun? Und wenn dann jemand sagt, ja, stell es mir noch schön vor und so, dann merke ich vielleicht, ah, das hört sich noch sehr vage an. Und wenn jemand sagt, ich habe schon abgeklärt, mit wem man das machen könnte und wer da wie welche Guides anbietet, dann ist es vielleicht schon ein bisschen konkreter, was immer noch nicht heißt, dass es dann gemacht wird. Mhm.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an, also eben, je konkreter diese Absicht ausformuliert wird, umso wahrscheinlicher ist es.
Ja.
Das kommt dann auch noch später in der Theorie. Also wenn quasi jemand sagt, ja, ich werde irgendwann mal in meinem Leben einen 5000er besteigen, dann kann man sich innerlich wirklich vielleicht ein paar Fragezeichen setzen. Und wenn jemand sagt, ich werde nächstes Jahr diesen Berg mit eben vielleicht dieser Organisation so besteigen, dann denkt man auch schon eher, das wird passieren.
Ja, genau.
Ja, scheinen dir diese drei Faktoren plausibel? Oder wenn du jetzt an deine Beratungen denkst, was begegnet dir besonders oft?
Also was mir sehr oft begegnet, ist, dass ich frage sehr oft, warum möchtest du das tun? Also wenn jemand kommt und sagt, es muss sich jetzt endlich etwas ändern oder ich will das jetzt nicht mehr oder ich möchte anders sein, dann frage ich oft, warum möchtest du das anders oder warum möchtest du etwas verändern und wie soll es denn sein? Und dann erlebe ich sehr oft, dass es ein Scheitern an der sozialen Norm ist, dass es Menschen sagen, ja, weil man das nicht tut oder eben weil man das tun müsste. Und dann geht es ganz fest darum, erstmal reinzugehen, ja gut, man müsste das vielleicht tun. Stimmt das überhaupt? Also ist das so? Findet dein soziales Umfeld das? Oder hat dein Kopf sich das so ausgedacht? Weil unser Kopf denkt viel den lieben langen Tag. Wir dürfen nicht alles glauben, was der sich überlegt. Möchtest du das? Was wäre das, was dir gut tun würde? Also wir verbringen sehr viel Zeit da hinten in der Gleichung, um zu sagen, ist das überhaupt der Ort, wo wir hin möchten oder wo du hin möchtest oder wo es dir dann gut geht? Und wenn wir das gut ausgearbeitet haben, dann steigt auch automatisch die Motivation, das Ziel wird viel klarer. Es ist ja nicht so abstrakt, oder ich steige auf einem 5000er, sondern wir überlegen, auf welchen, mit wem. Und dann ist es oft am Schluss gar nicht mehr so schwierig, das umzusetzen, weil wir aber sehr viel Zeit in der Intentionsbildung verbracht haben.
Es ist noch interessant zu hören, weil ich dachte bei der Einarbeitung mehr so, Punkt 1 ist ja quasi klar, aber hier dreht es sich wahrscheinlich um Punkt 1. Also will ich das wirklich selber, weil man eben vielleicht gleich zu Punkt 2 geht. Ja, die soziale Norm will das oder ich sollte das tun, ich müsste. Aber wenn natürlich die erste Stufe gar nicht da ist. Also ich selber finde das für mich gut oder wichtig oder habe eben einen Grund, dann scheint es schwer zu sein.
Ja, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Ja. Und es erfüllt auch nicht das Bedürfnis, das die Menschen haben. Oder die Menschen haben ja ein Bedürfnis, das sie erfüllen möchten, deshalb möchten sie etwas verändern. Und wenn ich etwas verändere, was eigentlich nicht meinem Bedürfnis entspricht, vielleicht gelingt es mir sogar, je nachdem, es gibt Menschen, die sind wahnsinnig willensstark oder die drücken Dinge einfach durch und machen die, aber die sind dann nicht befriedigt, wenn sie angekommen sind, weil sie gar nicht das gemacht haben, was sie gebraucht hätten, in Anführungszeichen. Und deshalb ist es auch so wichtig zu überlegen, ja, was hast du davon? Oder was ist denn so viel anders, wenn du dein Verhalten veränderst? Und was möchtest du eigentlich erreichen? Und geht es dann wirklich um diese Chips? Oder geht es vielleicht um etwas ganz anderes? Und würde es sich lohnen, sich dort eine Veränderung zu überlegen?
Ich habe mir bei diesem Beispiel nämlich auch überlegt, also wenn ich jetzt die Person selber bin, die sagt, ich möchte den Kilimanjaro besteigen und dann aber vielleicht unterwegs merke, es ist gar nicht so einfach, wie wichtig ist es, dass ich es wirklich tue? Ich habe das ja jetzt eben gesagt, so quasi. Oder bin ich lieber mit mir selbst, wenn ich auch irgendwann sage, nein, ich mache es nicht?
Ja.
Und zwar, das finde ich eben auch spannend, bewusst vielleicht das entscheide, ich mache es nicht. Weil ich denke, so offene Enden oder ich habe gesagt, ich mach's, aber ich mach's dann nicht, können vielleicht auch unbefriedigend sein innerlich.
Absolut. Und da kommt es auch wahnsinnig darauf an, was für ein Mensch wir sind oder was wir über uns selbst denken, welche Glaubenssätze wir haben. Die spielen ja in die soziale Norm mit rein, oder? Also was ist man für ein Mensch, wenn man Dinge unerledigt lässt? Oder was ist man für eine Person, wenn man kurz vor dem Ziel aufgibt? Vielleicht bin ich schon vor Ort, ich sehe den Berg schon und entscheide dann, ich mache es trotzdem nicht. Was für eine Person bin ich? Und je nachdem fühle ich mich dann wahnsinnig bestärkt, weil ich sagen kann, wow, ich habe so gut auf mich gehört und habe gemerkt, es ist jetzt nicht der Moment, es ist nicht die Zeit, ich möchte es nicht tun. Oder bin ich dann jemand, der sich jahrelang grämt, dass er das nicht gemacht hat? Das kommt wahnsinnig darauf an. Und das würde man zum Beispiel in einer Psychotherapie oder auch in einem Coaching dann gut auch vorbereiten. Oder woran würdest du merken, dass es nicht das Richtige ist? Und das ist manchmal auch schwierig, oder? Weil wir leben in einer Gesellschaft, die sehr fest dieses Narrativ vom faulen Menschen hat. Und ich persönlich glaube nicht an Faulheit. Ich glaube an Bequemlichkeit. Aber ich glaube nicht, dass Menschen einfach faul sind. Und wenn ich dann sage, oh, ich höre jetzt auf, dann kommt sehr oft die soziale Rückmeldung, ah, du hast dir zu wenig Mühe gegeben, du warst zu faul, du warst zu undiszipliniert. Und wenn ich das vorwegnehme, macht das schon Schuldgefühle, bevor ich überhaupt aufgehört habe. Und wenn ich sagen kann, hey, es ist egal, was die anderen denken, ich mache das für mich, dann braucht das oft ein bisschen Arbeit, dass man das sagen kann. Die meisten können das leider nicht von Haus aus. Wir haben das nicht so gelernt. Oder? Weil es heißt einfach in allen Systemen, wo wir drin sind, ja, jetzt zürchst du durch. Das machen wir jetzt noch. Ah, die Lehre ist nicht gut. Egal, die 3 Jahre, die ziehst du durch. Ah, die Schule, ja, die 9 Jahre ziehst du. Wir ziehen immer durch und können dann nicht so gut aufhören, wenn es nötig wäre.
Ist auch hier eine Frage des Maßes. Also quasi immer, wenn man kurz denkt, ich habe keine Lust, aufhören, ist vielleicht auch nicht der gut, Weg. Ja. Aber dann immer einfach machen, auch wenn es nicht mehr stimmt.
Genau, und sich auch die Zeit nehmen. Und deshalb finde ich auch so Modelle toll, weil wenn wir uns wie so ein bisschen rauszoomen können aus unserem eigenen Kopf und sagen können, wo bin ich eigentlich jetzt gerade, in welchem Abschnitt der Übersicht bin ich jetzt gerade, dann kann ich auch noch mal besser in mich hineinfühlen. Ist das jetzt wirklich einfach gerade anstrengend? Das wäre halt irgendwie auch schön, jetzt einfach zu Hause zu sein und nicht auf diesem Berg. Oder möchte mir dieses Gefühl auch etwas mitteilen, wo es vielleicht sagt, hey, du überforderst dich oder du verrennst dich in etwas. Und dann wäre es wieder ein sehr wichtiger Impuls, diesem nachzugeben. Aber wir brauchen ein bisschen Zeit. Oder das kann man nicht einfach in der Sekunde entscheiden, sondern wir müssen es büscheln, würde ich jetzt auf Schweizerdeutsch sagen.
Du hast vorhin gesagt, eben, es kommt darauf an, was für eine Person man ist und so weiter. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen,
was ich für eine Person bin. Ja, was möchtest du konkret wissen?
Ja, bist du eine Person, die sagt, ich besteige den Kilimandscharo und du machst es dann? Also es ist für dich eine verbindliche Aussage, du hast das dann schon klar und oder bist du eine Person, die das erst großflächig sozial abcheckt? Oder bist du eine Person, die gar nicht allzu viele Vorsätze und Pläne so macht den ganzen lieben langen Tag?
Also ich habe sehr viele Ideen. Das ist so mein Ding. Die sich sehr oft wie Pläne anhören für andere. Das habe ich gelernt in meinen 36 Jahren, dass ich mein Hirn überlegt sich einfach viel. Es ist ein sehr kreatives Hirn, was ich bekommen habe. Und dann kann es durchaus sein, dass ich mal, also auf den Kilimandscharo würde ich jetzt, glaube ich, nie wollen. Aber es kann durchaus sein, dass dann sowas aus mir rausploppt und die Leute dann denken, ah, jetzt will sie das auch noch tun. Und dabei ist es einfach ein schöner Gedanke. Also ich sage zum Beispiel oft den Menschen, dass ich gerne Ziegen hätte. Ich finde Ziegen die tollsten Tiere der Welt. Und die Leute sind da sehr intuit, also sie fragen immer wieder nach, wie es mit diesen Ziegen läuft. Und haben, glaube ich, das Gefühl, dass ich sehr enttäuscht sein werde, wenn ich nie Ziegen haben werde. Aber es ist mir eigentlich egal. Ich finde nur schon den Gedanken, dass ich eine Ziegenbesitzerin sein könnte, wahnsinnig befriedigend, dass es mir total egal ist, ob ich jemals Ziegen haben werde. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die mir sehr klar sind, wo ich sage, hey, das will ich und dann mache ich das. Also das Studium zum Beispiel, es war mir irgendwann klar, ich möchte Psychologin sein. Und dann war es wie klar, du machst diesen Teilzeit-Bachelor, der geht 5 Jahre, du machst den Master, du bist für die nächsten 7 Jahre, wirst du studieren. Und das war wie klar und da gab es auch kein Wanken. So. Aber in so alltäglichen Dingen würde ich jetzt schon eher sagen, gehöre schon eher zu denen, die dann sagen, ah nein, dann halt doch nicht.
Ja, ich versuche immer auch so ein bisschen mitzudenken, was können quasi die Zuhörenden auch als Tipp oder als Anstoß so mitnehmen. Und vorhin habe ich gedacht, eben wenn man jemand sagen hört, ja, ich will Ziegen haben, dass man vielleicht auch einfach mal nachfragt, also meinst du das ernst? Oder wie findest du das? Wenn man merkt, dass man sonst so ein bisschen quasi fremd enttäuscht für die andere Person.
Ja, die hat immer noch keine Ziegen, die Arme.
Ja, ich kenne auch die Situation, wenn man, ja, vielleicht sagt jemand, ja, komm, wir machen das mal. Und ähnlich denke ich so, ich glaube es eigentlich nicht.
Mhm.
Also ich glaube nicht daran.
Ja.
Und ich bin eben eine Person, die ziemlich so Worte für Worte nimmt.
Mhm.
Sage ich dann, oh ja, das wäre schön.
Mhm.
Oder sage ich dann, ich weiß es nicht.
Mhm.
Oder wie reagiere ich quasi, um die andere Person nicht zu enttäuschen, die Freude zurückzugeben, wenn sie denn da ist, aber auch nicht innerlich zu denken, ich muss das jetzt umsetzen, also ich muss jetzt planen, wann gehen wir denn auf diese Hütte, oder?
Ja, ja.
Dass das gar nicht als Task bei mir landet.
Mhm.
Jetzt kannst du mich beraten.
Genau, also das ist ja schon spannend, oder? Dass mein, das könnte man mal tun, bei dir auslöst, oh, ich bin auf irgendeine Art mitverantwortlich, oder? Das ist ja schon mal spannend, dass das überhaupt passiert. Weil du könntest ja einfach denken, ah, das ist ja super, dass die Idee hat, auf diese Hütte zu gehen. Und ich frage vielleicht mal nach, weil es mich interessiert, aber eigentlich hat es mit meinem Leben nicht wahnsinnig viel zu tun. Es ist natürlich was anderes, wenn ich sage, hey, kommst du mit, gehen wir zusammen, also wir könnten das gemeinsam tun. Ich glaube, dann ist eine gute Kommunikation wichtig, wenn man merkt, hey, ich habe es schon so ein bisschen zu mir genommen. Es ist schon auch ein bisschen mein Projekt geworden, nur schon beim Zuhören, dass man das auch benennen kann und sagen kann, oh, ich merke, ich bin gerade Intuit, finde das super spannend und ich habe schon Ideen, wie verbindlich meinst du das oder wie konkret meinst du das, dass die Person danach sagen kann, aha, das war nur so eine Idee. Und dann kann man sich innerlich wieder distanzieren und sagen, okay, oder man kann sagen, gell, ich weiß, dass du ein bisschen also manchmal kennt man ja Freundinnen auch oder und weiß, ah, die ist jetzt wieder so überschwänglich oder. Und dann, finde ich, kann man das auch benennen und sagen, gell, das ist Teil deiner Persönlichkeit, dass du dich wahnsinnig begeistern kannst für Dinge und du weißt, dass das Teil meiner Persönlichkeit ist, dass ich alles zu mir nehme oder sehr ernst nehme und ich merke jetzt, dass ich innerlich schon plane, wie wir auf diese Hütte kommen könnten, wie machen wir es jetzt? Und dann besprechen wir es als Freundinnen, die sagen können, ah nein, ich hab's oder doch, oder ich möchte gar nicht, dass du es immer planst, ich möchte es mal planen und dann wirst du sagen, oh ja, okay. Es kann ja heiter werden, wir brauchen vielleicht ein Datum oder wir können ja sagen, gut, wir sprechen in einem Monat und schauen mal, was du geplant hast. So. Also das ist ein Erwartungsmanagement, was wir betreiben müssen. Das ist wichtig, weil sonst bist du enttäuscht und ich bin dann enttäuscht, weil ich gedacht habe, hä, was macht sie jetzt für ein Riesending daraus? Das habe ich mal so daher gesagt. Und ich denke, das dürfen wir auch ruhig noch üben in Beziehungen, auch das anzusprechen und zu sagen, ich verstehe nicht, wie du es meinst oder ich verstehe nicht, was meine Rolle ist oder ich würde gerne wissen, was meine Rolle ist in dem Ganzen. Und dann kann ich dir sagen, du musst nichts planen, es ist alles gut. Du kannst dich einfach in meiner Idee mitfreuen, wenn du möchtest, aber du musst auch nicht.
Ja, das bedingt auch wieder gute Kommunikationsskills, um das quasi einfach so miteinander.
Und ein gutes Gespür auch für dich, oder, dass du merkst, oh, es ist schon bei mir gelandet. Ups, ich gebe es wieder zurück. Also das braucht ein so, wir sagen dem Selbstklärung in der Psychotherapie, oder dass ich immer wieder merke, was läuft eigentlich bei mir jetzt gerade oder wieso macht mich diese Freundin so, wieso ärgert die mich so oft mit ihren vielen tausend Ideen und ich kann es gar nicht mehr hören, wenn die kommt mit ihren Ideen und dann zu merken, ah, weil ich die Ideen alle zu mir nehme und die hüte und in einem Monat frage und die weiß schon gar nicht mehr, dass sie die Idee hatte. Also brauche ich zuerst gut mich kennenlernen und wenn ich das kann, dann kann ich mir überlegen, und wie sage ich es jetzt, dass das für mich darum und darum stressig oder schwierig oder umständlich ist.
Das war jetzt witzig. Ich wollte eigentlich ein bisschen herausfinden, wer du bist. Und wir sind gleich wieder in der Beraterinnenrolle gelandet.
Ich glaube, ich bin schon ganz fest die Person, die viele Ideen hat. Und ich glaube schon, dass das Menschen stresst um mich rum. Oder eben, wenn ich Menschen begegne wie dir, die dann denken, oh ja, und was könnte man? Und eben, ich weiß es dann manchmal nicht mal mehr. Und ich erlebe auch oft, dass Leute sagen, du kannst nicht so viele Pläne haben, du kommst in einen Burnout. Und dann denke ich, das sind gar keine Pläne. Das sind einfach, ah, das fände ich schön. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Aber ich habe keine, ich wüsste nicht mal über was. Aber wenn ich mir überlege, möchtest du ein Buch schreiben, fände ich das eine schöne Idee. Und ich kann aber auch irgendwann sterben und habe kein Buch geschrieben und es geht mir gut.
Es kann ja auch ein Weg sein, Ideen in die Welt mal rauszulassen und dann zu schauen, quasi welche verwirklichen sich. Also ja. Braucht ja manchmal auch andere Menschen, die das hören und die das dann verknüpfen mit, ah, die wollte auch schon mal das tun, tut euch doch zusammen oder dass das quasi auch hilft, etwas zu realisieren.
Absolut, ja. Oder eben es auch, wenn die Menschen reagieren und sagen, wow, das ist ja eine super Idee, dann macht es auch nochmal etwas anderes mit mir, wie wenn die Menschen sagen, ah, okay, das willst du auch noch machen. Dann, also das hat ja dann schon immer auch einen Wert, oder? Ich sammelt dann so Feedbacks und je nachdem kann dann schon auch eine Idee daran scheitern, dass ich das Gefühl habe, da das traut mir niemand zu oder das darauf wartet niemand oder was auch immer.
Du hast vorhin gesagt, als ich entschieden habe, eben Psychologie zu studieren, war das dann klar. Wie hast du das denn entschieden oder wie ist es dazu gekommen?
Dass ich Psychologie studiert habe, mein Leben ist eben so. Wenn mich Menschen fragen, was machst du in 5 Jahren? Das ist ja so eine klassische Bewerbungsfrage. Dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, ich mache etwas, das mir Freude macht. Weil es mich zieht im Leben. Das Leben ist einfach spannend und mich zieht's von einem Ort zum anderen. Und ich habe wie das Glück, dass ich das mitbekommen habe in meiner Kindheit, dass ich wahnsinnig ein großes Urvertrauen habe, dass Dinge schon so kommen, wie sie kommen müssen. Also das bringt viele Menschen, die konkrete Pläne machen, in große Verzweiflung, weil ich einfach finde, ja, mal schauen, was mich angezogen hat. Und bei der Psychologie war es so, ich habe nach der Schule eine Lehre gemacht, eine Ausbildung eben zur Buchhändlerin, das hast du gesagt. Und dann gedacht, ja, dann mache ich noch die BMS, dann habe ich das mal so, dann habe ich die gemacht. Und dann habe ich als Coach gearbeitet in einer großen Versicherung und dort lernt man immer so man lernt Schulz von Thun oder man kennt so einzelne Modelle. Und ich habe immer mir gedacht, ja, aber ihr erzählt mir jetzt einfach, dass das so funktioniert. Und das muss ich jetzt einfach glauben, weil ich ja nicht verstehe, wieso, dass die das herausgefunden haben, auf welchen Theorien das basiert. Ich möchte Dinge verstehen, das war schon immer ein großer Antrieb. Und dann ist irgendwann aus diesem Wunsch nach Verstehen klar geworden, man müsste wahrscheinlich Psychologie studieren, um die Dinge zu verstehen, die mich jetzt interessieren. Und dann habe ich eigentlich die Entscheidung habe ich aus Wut getroffen. Wut ist ein großer Antreiber für mich, ist auch eine sehr bestärkende Emotion. Wut kann ich gut. Und ich habe mich geärgert, dass ich eine Lohnerhöhung nicht bekommen habe in der Versicherung und habe gedacht, dann kann ich auch Teilzeit studieren und nichts verdienen. Und habe mich aus Wut angemeldet. Und als ich mich aber angemeldet habe, war es wie klar. Es hat wie diese Wut, glaube ich, gebraucht, um vielleicht so dieses, was ich mir wünsche und was ich tue, diesen Gap noch zu überwinden. Das war so das letzte, der letzte Anstoß. Und dann war es wie klar.
Es ist spannend, eben Wut als Energieantrieb zu nehmen, weil durch die Sozialisierung weiblich sozialisierte Personen die Wut abtrainiert und gehen dann vielleicht in Weinen oder in etwas anderes, so quasi in eine Zweitemotion. Und du sagst jetzt, du kannst die Wut gut.
Genau, bei mir ist Wut schon auch oft eine zweite Emotion, also ist oft eine sekundäre Emotion. Und es ist dann schon gut, auch mal zu schauen, warum bin ich jetzt wieder so wütend, so. Aber ja, bei mir ist, ich bin dann nicht so traurig. Manchmal wäre es wahrscheinlich gut, ich wäre ein bisschen mehr traurig oder was auch sonst für eine Emotion. Aber meine erste Bewältigungsemotion ist oft Wut.
Kommen wir ein bisschen in deine quasi Tätigkeit, eben Coachings oder Paarberatungen. Mhm. Ist das auch etwas, das du dort machst, die Emotionen aufschlüsseln oder um wieder auch zur Theorie zu kommen, also was möchten die Menschen oft konkret ändern?
Es ist oft sehr unkonkret. Sie kommen und sagen, es ist nicht mehr gut so. Oder sie kommen noch öfter und sagen, es war früher besser. Wir hätten es wieder gerne wie früher, also gerade Paare. Oder Menschen, die kommen und sagen, ich verstehe nicht, warum ich immer wieder das Gleiche tue, obwohl ich doch so fest anders reagieren möchte. Also ich arbeite eben nicht so gerne mit Zielen. Das ist so, da macht man so gerade Sozialpädagoginnen und so, haben das nicht so gern. Die arbeiten oft gerne mit Zielen. Ich finde immer, ein Ziel impliziert schon auch ein Scheitern. Weil man kann ein Ziel erreichen oder nicht erreichen. Aber wir können so ein Umfeld uns oder ein wohin soll ein Prozess gehen? Ich denke mehr prozesshaft und sage, ja, wo wäre denn ein nächster Schritt, wo es sich gut anfühlen würde? Oder in welche Region zieht es dich? Oder wie ist es dort? Wie fühlt es sich an? Und dann ist es oft sehr viel vager als ein Ziel, was für Menschen, die sehr zielorientiert arbeiten, meist schwierig ist. Aber das Leben ist halt vage. Und wenn wir so ein bisschen vage und prozesshaft bleiben, dann ist die Chance viel höher, dass wir irgendwo landen, wo es schön ist, wo es befriedigend ist, wo es mir gut tut, ohne dass ich das jetzt, wo ich nicht dort bin, schon weiß, dass es dort schön ist. Und das ist oft der erste Schritt, dass wir eben nicht ein klares Ziel ausarbeiten, sondern so ein grobes, dort würde es sich besser anfühlen. Oder glaube ich zumindest, dass es sich besser anfühlen würde.
Jetzt gehst du eben Richtung Kinder- und Jugendpsychologin. Was ist in diesem Feld dann anders oder speziell?
Also bei Kindern ist einfach so schön, dass sie das meiste übers Spiel lösen können. Also sie sind ja noch gar nicht so reflexionsfähig wie wir Erwachsenen. Sie haben ja ein Hirn, das noch in der Reifung ist. Sie können über viele Dinge noch nicht so nachdenken, wie wir es tun. Und das ist, finde ich, eine große Stärke, ein großer Vorteil. Weil wir Erwachsene haben, das oft passiert es uns, dass wir Dinge zu verkopfen und nicht mehr fühlen. Und Kinder sind einfach noch sehr im Gefühl. Und mit Kindern sitze ich nicht vis-à-vis und sage, ja, was denkst du und wie fühlt es sich an? Sondern wir spielen und sie zeigen ihre Belastungen im Spiel und ich biete ihnen im Spiel korrigierende Erfahrungen an, alternative Lösungen an. Wir mentalisieren, wir denken über andere nach, wir denken über uns selber nach. Und das geht dann oft verloren, wenn sie so, ja, so in die Pubertät kommen, weil es dann auch nicht mehr so cool ist, oder? In der Therapie geht's manchmal noch, weil es ein geschützter Rahmen ist, sieht ja dann niemand, dass sie noch mit Puppen spielen, so. Und ich darf es ja niemandem sagen. Und sie sind gleichzeitig eben, sie spielen nicht mehr so gerne und sie sind gleichzeitig, ist das hier noch nicht ganz ausgereift. Das ist manchmal eine schwierige Zeit auch, wo es viel um Aushalten geht. Also das ist sicher das Coole bei Kindern und Jugendlichen, dass sie es einfach so viel lockerer und verspielter. Und gleichzeitig ist es sehr viel komplexer, weil du halt viel mehr als bei Erwachsenen das ganze System dabei hast. Also oft werden Kinder ja gebracht oder irgendjemand Erwachsenes hat entschieden, dass dieses Kind jetzt etwas ändern muss. Das Kind vielleicht auch, und das Kind merkt auch, es ist schwierig, aber hat jetzt vielleicht noch nicht so einen eigenen Impuls. Und dann hat man halt ein ganzes System mit Erwartungen hintendran, die sagen, das muss sich verändern, so schnell, in die Richtung. Wir ändern uns aber nicht. Und dann arbeitet man halt mit viel mehr, als wie mit, wenn eine erwachsene Person kommt. Die hat auch ein System hinten dran, aber die ist oft sehr viel unabhängiger als ein Kind.
Ja, wenn wir das wieder auf die Theorie zurücknehmen, damit Schritt 1 oder Faktor 1 da ist, die eigene Absicht oder die Haltung gegenüber, ja, einer potenziellen Veränderung, dann musst du vielleicht auch herausfinden, eben will das Kind selbst auch etwas ändern, weil eben das Soziale drückt so fest, die Erwartungen. Und 3 wäre dann, ist es einfach? Gibt es einfache Schritte, wie man etwas verändern kann? So stelle ich mir das auch vor, jetzt mit diesen Faktoren, dass alle 3 da sind. Erst dann ist es quasi möglich, wirklich eine Absicht zu generieren oder dann die Handlung.
Ja, genau. Das ist ja ein bisschen auch die Kritik oder die Einschränkung von dieser Theorie, dass sie sehr von intrinsisch motivierten Veränderungen ausgeht. Und ein Kind, das kommt, ist oft nicht intrinsisch motiviert. Die Jugendlichen häufiger, aber die Kinder kommen und sagen, ja, es ist schwierig in der Schule. Und wenn man fragt, ja, was soll sich ändern, dann würden die am liebsten nicht mehr in die Schule gehen, was ich mega verstehen kann. Und dann braucht es oft auch dieses Zusammenspiel zu merken, wo hat jede einzelne Person ihren Leidensdruck und dort holen wir sie dann ab. Oder dann schauen wir, okay, also das ist mega nervig, wenn die Lehrerin schimpft und wenn die Eltern schimpfen, das will ich nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr, dass meine Eltern schimpfen. Ah, okay, was müsste sich denn ändern? Und dann reden wir nicht darüber, du musst besser zuhören, sondern unser Prozess ist dann, wie schaffen wir es, dass keiner schimpft? Oder wie schaffen wir es, dass ich nicht immer so müde bin, wenn ich nach Hause komme? Oder. Und dann schafft man es eigentlich immer, die Kinder auch abzuholen. Aber eben, weil sie halt im Spiel ihre Belastungen zeigen, brauchen wir auch nicht einen so klaren, vorgezeichneten Prozess, wie jemand, der sagt, komm jetzt 5 Sitzungen und dann muss es besser sein. Der braucht natürlich einen anderen Fahrplan als ein Kind. Die kommen auch meist gern.
Und damit ich ein klares Bild im Kopf habe, du sagst, die Belastungen zeigen sich im Spiel.
Wenn jetzt ein Kind Schwierigkeiten hat mit Freundschaften, zum Beispiel, dann kommt es sehr oft vor, dass sie das auch spielen. Also dass sie dann zum Beispiel eine Figur auswählen, die immer ausgeschlossen wird. Oder sie schließen als andere Figuren eine Figur aus. Und das machen alle Kinder. Das ist mir wichtig zu sagen, nicht, dass jetzt alle denken, oh, ich muss mein Kind in die Psychotherapie anmelden. Das machen alle. Die Frage ist, schafft es das Kind, ein gutes Ende zu spielen, zu inszenieren? Also schafft es dieses Kind, in diesem Spiel zu sagen, ah, du darfst mit uns mitspielen, wir spielen alle zusammen. Oder, ah, du bist ein Fisch, du kannst nicht so gut an Land sein, wir schauen, was wir machen können, dass du auch mitspielen kannst. Dann ist alles gut. Wenn dieses Kind aber immer wieder diese potenziell dramatische Erfahrung wiederholt, des Ausschlusses und das keine Lösung spielen kann, dann braucht es Hilfe von außen. Muss nicht immer eine Psychotherapie sein, aber dann geht es darum, vielleicht das auch zu benennen und zu sagen, oh, wie fühlt sich jetzt diese Figur? Das ist ja, also das stelle ich mir traurig vor, wenn man nicht mitmachen kann. Und irgendwie verstehe ich vielleicht die anderen auch, die jetzt gar keine Lust haben, mit einem Fisch zu spielen. Und dann entwickelt man miteinander ein neues Spiel. Und das gibt dann auch neue Lösungen, wie man Dinge machen kann. Also man, in der Psychotherapie gibt es die Ego-States, das würde dann wie heißen, das Kind spielt auch das, was jetzt gerade Raum braucht. Also ich bin jetzt vielleicht eine Polizistin, denn immer befehlen mich alle rum. Und ich darf nie etwas befehlen, das kann das Kind so nicht benennen. Aber wenn ich spielen kann, dann bin ich die befiehlt. Und die ist dann streng, die Polizistin, oder? Und ich bin dann die Person, die herumkommandiert wird von der Polizistin. Und manchmal braucht es 3 Sitzungen, bis sich das löst. Manchmal braucht es 10 Sitzungen. Das ist eben nicht einfach spielen. Oder die Leute sagen, ja, die Psychotherapeutinnen, die spielen den ganzen Tag. Und ich denke immer, ja, kommt ihr mal spielen einen Tag. Ich will dann hören, wie müde ihr seid nach diesem Tag. Weil wir natürlich immer auf allen Ebenen mitdenken.
Wenn wir so ein bisschen zu dieser Ursprungsaussage zurückkommen, eben, wir tun nicht, was wir sagen. Mhm. Ich habe im Moment 2 kleine Kinder.
Mhm.
Und ich finde, die sind ja wohl die größten Trainer drin, dass man eben macht, was man sagt.
Weil die sich's merken können.
Also, die können sich's merken und die behaften dich wirklich drauf. Also, ich glaube, das ist eine große Schule, wirklich zu überlegen, also, sage ich das jetzt? Mhm. Und wenn es nicht ganz sicher ist, dann sage ich das auch schon von Anfang an. Also quasi, ich muss alles schon offenlegen.
Mega transparent, ja.
Jetzt möchte ich noch kurz so in die Arbeitswelt wechseln. Bei der Recherche habe ich auch gefunden den Ausdruck walk the talk.
Mhm.
Vor allem so in der Unternehmensführung, also quasi wenn du eine Haltung haben willst in deinem Unternehmen, dann lebe sie vor, also wirklich tu, was du sagst.
Ja, also das erlebe ich ganz oft, dass sich Unternehmen mit kommunikativ starken Menschen, also mit Menschen, die das beruflich machen, Visionen überlegen oder ich weiß jetzt.
Oder unsere Mission.
Genau, unsere Mission und so. Und das ist schön und gut, aber das sind oft Kopfgeburten oder was, das würde schön tönen. Und das, es darf ja auch etwas sein, wo wir uns darauf zubewegen oder wo wir sagen, das wäre schön, wenn es so wäre, aber wenn es halt eben einfach nur sich textlich gut liest, aber ich habe niemanden im Unternehmen, der sich so verhält, dann hat das ein riesiges Frustrationspotenzial, weil die angestellte Person oder die zukünftig angestellte Person das vielleicht liest und sagt, oh, das sind Werte, mit denen identifiziere ich mich, und dann fängt sie an und merkt, aha, das sind Werte, die stehen so auf dem Papier, oder wir sind transparent miteinander, wir machen alle Fehler, und wenn die erste Person einen Fehler macht, dann wird sie gekündigt. Dann, ja, also ich sage immer, wenn Worte und Taten nicht zusammenpassen, dann glaube den Taten. Weil darauf können wir uns verlassen. Oder wenn die Mama sagt, versprochen, wir machen das morgen und wir machen es morgen nicht, dann musst du dem glauben, was du bekommen hast. Bei Kindern, die sind zum Glück sehr verzeihend, also darf man auch mal sagen, uns dann nicht machen. Aber grundsätzlich, ja, finde ich das ein wichtiges Ding. Und dann hat man vielleicht eine nicht so elaborierte, tolltönende Mission, aber dafür macht man das, was man aufgeschrieben hat.
Das ist dann vielleicht längerfristig nachhaltig.
Und es frustriert die Leute nicht, oder? Weil sie sagen, hey, da läuft nicht alles gut in dieser Firma. In keiner Firma läuft alles gut. Aber wenn es so weiß gemacht wird, dann habe ich manchmal die Illusion. Und dann geht es immer um Enttäuschung, oder? Dann bin ich enttäuscht, dass es da wieder nicht so ist, wie ich es mir gehofft habe oder wie ich es gelesen habe.
Und ich habe eben auch gelesen, also quasi als Tipp an Arbeitgebende, eben kümmere dich um die Menschen, kümmere dich ums Produkt und dann kümmere dich um die Kommunikation oder einfach um alles rundherum oder das Budget sogar.
Ja.
Quasi in dieser Reihenfolge, weil frustrierte Mitarbeitende
sind sehr schlecht fürs Budget. Ja, und ich finde, das ist auch das Beispiel, dass du als Eltern gebracht hast, oder wir begeben uns ja auch in einem Arbeitssetting immer in eine Beziehung und immer in eine Abhängigkeit. Und ich höre sehr oft, dass Vorgesetzte sagen, ja, wir sind ja hier bei der Arbeit, wir sind ja keine Familie. Das stimmt faktisch, aber emotional werden trotzdem Bindungsmuster aktiviert. Ich bin beziehungsaktiviert, wenn ich mit einer vorgesetzten Person in einem Gespräch bin. Das heißt, das, was aktiviert ist, ist gar nicht so viel anders wie das, was in einer Familie aktiviert wird. Und das Erste, was ich Eltern sage, ist, es braucht ganz wenig Regeln, aber die, die sie als Regeln definieren, um die müssen sie kämpfen. Oder wenn sie sagen, wir machen das bei uns so, dann wird das so gemacht und sonst sagen sie es nicht. Also das ist so beim Medienkonsum, ist das ganz oft so. Und dann sagt das Kind, ja, ja, ist gut, nach 3 Stunden stelle ich freiwillig ab. Und dann sind die Eltern mega enttäuscht, dass das Kind mit einem nicht ausgewachsenen präfrontalen Kortex nicht freiwillig abstellt. Und dann sage ich, wenn Sie finden, 3 Stunden ist das Maximum, dann stehen Sie nach 3 Stunden da und sorgen dafür, dass dieses Kind abstellt und gehen in diesen Kampf hinein. Und wenn es Ihnen nicht wichtig ist, dann sagen Sie nicht, dass es 3 Stunden ist, dann ist das bei Ihnen halt anders als in anderen Familien. Und ich glaube, da kann man als Elternteil viel mitnehmen für eine Rolle als vorgesetzte Person.
Ja, das glaube ich auch, dass sich das gegenseitig befruchtet.
Ja, glaube ich fest.
Wenn wir zur ursprünglichen Theorie des überlegten Handelns zurückkehren, also die wurde dann oft so im Zusammenhang mit Marketing, Kaufentscheidungen, Werbung auch herangezogen, weil das etwas ist, dass man quasi die Handlung der Menschen wissen möchte im Voraus, also wie kann ich die begünstigen.
Mhm.
Und dort habe ich mal versucht, das so durchzudenken, eben ich möchte ein neues Handy kaufen.
Mhm.
Und dann frage ich mich, welches soll ich kaufen? Soll ich überhaupt eines kaufen? Und Werbung versucht nun eigentlich diese 3 Faktoren zu beeinflussen. Nämlich die erste, also meine Haltung dem Produkt gegenüber mit einer emotionalen Ansprache, emotionale Bilder, Geschichten, du wirst dich wahnsinnig wohlfühlen damit. Einfach so dieses...
Es wird dein Leben verändern.
Positive Grundgefühl, wo man manchmal denkt, ja, worum geht es eigentlich bei einer Werbung?
Ja.
Es geht einfach um dieses Gefühl.
Es geht um ein Duschmittel. Und man hat das Gefühl, es verändert alles. Ja.
zweitens ein sozialer Beweis, also dieses Ganze, wie finden es die anderen? Das sieht man so oft heutzutage in Statistiken, also unten in den Bewertungen der KundInnen. 4 Sterne von 5, du kannst auch lesen, wie die das finden, was haben die sonst gekauft, also du kannst dich so absichern sozial.
Ja, und das ganze Social Media, oder, dass mir Menschen, mit denen ich eine parasoziale Beziehung habe, sagen, hey, dieses Produkt ist super, ich meine, das ist marketingmäßig das Beste, was den Marketingmenschen passieren konnte in den letzten Jahren, oder?
Genau. Und das dritte, eben ist es einfach zu bekommen. Also oft gibt es zum Beispiel Gratis-Testversionen, sagen wir, von einem neuen Programm, wie ich mich organisieren kann. Einfach ganz easy, kein Problem. Also ein Klick und du hast es schon.
Mhm.
Das ist genau das bedient, genau diese Einfachheit, dass du ja nicht eine Hürde noch nehmen musst, bevor du es hast. Oder man macht Verknappung und Dringlichkeit. Also nur noch heute ist das Angebot, dieses Hotel zu buchen. Tja.
Danach nie mehr.
Nie mehr, ja, genau. Und ich dachte, wie, das sind Faktoren, die gut zu wissen sind, einfach um es auch ein bisschen aufzuschlüsseln. Was, ja, wie versucht man die Menschen da zu beeinflussen schließlich?
Ja. Ja, Thema Handy ist einfach immer ein Thema. In Beziehungsgesprächen, bei Elterngesprächen, es ist immer ein Thema. Und es ist sehr oft mit Scheitern verbunden, oder weil Menschen sagen, ich möchte gerne weniger Zeit in den sozialen Medien verbringen, weniger Zeit am Bildschirm, und sie sind dann oft sehr streng mit sich, wenn es wieder nicht gelingt. Und ich finde, es hilft auch mir zu sagen, hey, die cleversten Menschen der Welt haben sich versammelt, um in dieser Aufmerksamkeitsökonomie etwas zu entwerfen, was möglichst viel Aufmerksamkeit zieht. Und dass ich so viel am Handy bin, steht zuallererst für die Genialität dieser Menschen und erst dann für meine eigene Disziplin. Und weil es eben so einfach zu bekommen ist und das andere, wo ich vielleicht hin möchte, eben nicht so einfach zu bekommen ist, vielleicht mehrere Hürden hat, passiert es mir logischerweise ja auch immer wieder, dass ich das da reinrutsche. Ah, ich habe gar nicht überlegt und es ist schon passiert. Und beim anderen hätte ich 5 aktive Schritte machen müssen. Und das überhaupt nicht als Entschuldigung, also wir bleiben einfach alle für immer auf den sozialen Medien 100 Stunden am Tag. Aber wir können ein bisschen weicher mit unserem Scheitern sein. Wir können sagen, okay, jetzt ist es heute nicht gelungen. Ich habe mich für die hürdenlose Variante entschieden und morgen probiere ich es wieder. Und nicht, ich mache mich komplett fertig und gehe davon aus, dass eh alle Hoffnung vergebens ist.
Mhm. Genau, also jetzt konkrete Tipps. Wir kommen langsam zum Ende. So quasi, was nehmen wir mit? Also wenn ich jetzt weniger am Handy sein will, was mache ich denn jetzt konkret? Oder was lege ich mir für eine Strategie?
Also dann überlege ich mir, warum will ich das? Also was fände ich gut, wenn ich nicht am Handy bin? Das kann auch motivieren, oder wenn ich mir überlegen kann, oh, ich bin 4 Stunden am Handy, was könnte ich alles tun, was vielleicht schöner wäre oder genauso schön? Oder und dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, was würde ich tun mit diesen 4 Stunden? Und dann geht es gar nicht so darum, dass ich etwas nicht darf, sondern dass ich etwas anderes bekomme. Und dann überlege ich mir, und da hilft zum Beispiel soziale Norm, oder dass ich sage, hey, ich bin 4 Stunden am Handy jeden Tag, und dann würden die meisten sagen, oh, das ist schon noch viel. Und dann kann ich zum Beispiel nutzen, es gibt ja diese Programme, wo man sich Bildschirmzeit einstellen kann, dass ich sage, hey, ich nutze dich als meine soziale Norm und ich gebe dir den Code, weil da muss ich mich jedes Mal so ein bisschen exponieren und sagen, ich möchte doch wieder länger am Handy sein, kann ich den Code haben, zum Beispiel. Und das ist dann oft schon das, was es braucht, damit das Umsetzen gelingt. Und das heißt, wir können ja diese Dinge, von denen die Intention abhängt, auch für uns nutzen. Mhm. Oder sagen, ich suche mir Menschen, die auch sich gerne bewegen. Ich gehe in einen Sportclub oder irgendwie, keine Ahnung. Dann ist es auch viel einfacher, wie wenn ich mit Freunden bin, die sagen, ach wir bleiben lieber auf dem Sofa. Oder dann steckt man sich dann eher negativ an gegenseitig. Also man kann das gut nutzen, dieses Wissen.
Mhm. Genau. Du hast jetzt wirklich innerlich eigentlich auch diese 3 Schritte genommen, wo man selber hingehen kann,
genau,
um sich ja zu motivieren oder etwas zu erreichen, was man eben möchte.
Mhm.
Weil das gibt ja dann auch ein befriedigendes Gefühl.
Oder? Mega. Mega. Und das ist auch eins unserer Grundbedürfnisse, oder? Wir haben ein Grundbedürfnis, das sich Luststeigerung und Unlustvermeidung nennt. Und Unlustvermeidung könnte jetzt sein, ich muss eine Masterarbeit schreiben, um Psychotherapeutin zu sein. Habe ich gar keine Lust darauf. Aber die Luststeigerung ist, ich bin danach Psychotherapeutin. Und das ist stark genug, um zu sagen, ich halte diese Unlust aus, um das lustvolle Ziel zu erreichen. Und das ist etwas, was Kinder auch lernen müssen. Oder das muss man jetzt durchhalten, damit man dieses Ziel erreicht, was sich dann besonders gut anfühlt. Und ich finde, das kann auch ein Zeichen sein, wenn ich immer wieder vom Weg abkomme, immer wieder das Ziel oder den Wunsch aus den Augen verliere, dann ist vielleicht der Wunsch nicht attraktiv genug. Und dann muss ich da vielleicht nochmal hin und sagen, ja, also einfach 4 Stunden weniger am Handy sein, das macht mir keine Lust. Aber eben 4 Stunden brauchen für XY, oh, das tönt schon ganz anders. Und auf einmal ist es nicht mehr ganz so schwierig, ist dann immer noch schwierig, weniger am Handy zu sein, aber nicht mehr ganz so.
Wunderbar. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Sich dort, wo die Lust ist, sich das wirklich wunderschön auszumalen und dann darauf hinzuarbeiten mit diesen Hilfsschritten. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Challenge.
Hallo Zita, ich habe gerade das Podcastgespräch mit der Stefanie Karrer und das ist Challenge für dich. Nimm dir etwas vor, das du verändern willst und tu dir das Ziel, also wie es dann wäre, wenn das anders wäre, möglichst plastisch ausmalen. Also ganz lustvoll. Wie wäre das denn? Wie würde es sich anfühlen? Wie würde es schmecken? Welche Farbe hätte es? Wie würde es sich in dir anfühlen und so weiter von diesem Zielzustand. Das kann etwas ganz Kleines sein oder etwas ganz Grosses. Zum Beispiel, wie viel Zeit du am Handy verbringst, wenn das weniger soll sein. Kannst du dir überlegen, was du mit dieser gewonnenen Zeit alles machen würdest. Und erzähl uns nachher, wie es dir dabei ergangen ist. Alles klar. Hab einen schönen Tag. Tschüss.